1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Schöne Pfingsten übrigens.
Jo.
Also auch allen da draußen. Und das ist ja Working Together, das machen wir ja auch.
Ja, also es hört sich nicht so an, aber es ist wirklich schweißtreibende, anstrengende Arbeit.
Ja.
Ich muss hier mehrere Regler an einem Tag bedienen. Ja. Und also ich muss hier so viele Lieder starten.
Also man muss fairerweise sagen, so viele Regler sind es nun doch nicht.
Es sind mehr als zwei, also viele. Eins, zwei, viele.
Ja, da kann man auch sehen, es kann wirklich jeder Moderator oder Moderatorin werden hier bei Radio 1. Das ist gut.
Aber das nur bis viele zählen.
Das haben sich schon gedacht. Übrigens, weißt du, nachdem ich ja echt schon einiges getan habe für diese Sendung in der vergangenen Woche, habe ich gestern Abend dann gedacht, nicht, dass wir eine Mail übersehen haben und heute ist Pfingsten Sonderprogramm. Das Ach hätte so. Man dann doch für all du, die Interviewpartnerinnen und Partner leid getan.
Wo ich dich dann, wo ich dann Bescheid sage, du, ich habe gerade, es ist dann meistens Dienstag oder Mittwoch, gerade gehört, dass wir Sonntag gar keine Sendung haben.
Ja, das stimmt. Aber stell dir mal vor, du würdest das mal nicht beachten.
Pass auf, ich sag dir eins, es gibt eine Regel.
Warte mal, da kommen ein paar Leute, ich glaube, wir müssen ein Studio räumen. Nee, war nur Witz.
Pass auf.
Ja?
Wenn es nach dem Sonntag direkt einen Feiertag gibt, einen Ostermontag oder einen Pfingstmontag, dann ist meistens fast immer Sonntag kein Sonderprogramm, weil der Radio Day geht dann auf den Montag.
Ja.
Wenn es aber so ist, dass es ein irgendwie gearteter und dann ist der Feiertag der Sonntag, dann ist Sonderprogramm.
Du weißt aber, wie es bei Radio 1 ist? Das ist keine Regel, auf die man sich verlassen kann.
Stimmt.
Das ist dann nur irgendwie meistens wahrscheinlich auch
so. Die einzige Regel, auf die man sich bei Radio 1 verlassen kann, ist, dass die Zukunft des Radios in seiner Vergangenheit liegt.
Gilt das noch?
Das gilt immer.
Ja, okay, verstehe.
Es ist eine Schleife, verstehst du? Es ist so wie die 80er, die kommen auch immer wieder.
Aber jetzt mal blöd gefragt.
Ja.
Letzter Sonntag ist doch auch Vergangenheit?
Ja.
Also liegt die Zukunft des Radios in der 2 auf 1 Sendung von letzter Woche?
Genau, dann drücken wir die jetzt einfach wieder ab und gehen in die Sonne.
Ja, das ist eine ganz schöne Idee.
Wir machen eine Sendung zum Thema Geist heute. Wäre eine Option.
Warte, darf ich auswählen?
Ja.
Thema Geist finde ich schon spannend. Lass uns das machen.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Geist.
Warum zahlen wir eigentlich Geld dafür, uns in der Geisterbahn zu Tode erschrecken zu lassen? Das wollen wir uns heute mal erklären lassen.
Das Thema KI ist in aller Munde und natürlich testet auch jeder, was die KI so produziert. Aber wessen geistiges Eigentum ist eigentlich das, was eine KI ausspuckt? Das versuchen wir zu klären.
Der Heilige Geist spielt für die Christen an Pfingsten eine wichtige Rolle. Und darüber haben wir schon in einigen unserer Sendungen gesprochen. Aber für die Anhänger der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters ist der Heilige Geist auch irgendwie wichtig. Wie der dort aussieht, das wollen wir mal nachfragen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
ChatGPT ist ja in aller Munde, also Texte generieren mit Hilfe von KI, aber vielleicht haben Sie es schon mal selber ausprobiert, Bilder mit Hilfe einer KI zu generieren. Man gibt also in Textform eine Beschreibung ein und eine KI macht daraus ein Gemälde, eine Illustration oder eine Fotografie. Intensiv mit solchen Methoden beschäftigt sich der Berliner Fotograf Boris Eldaxen. Er hat mit Hilfe der KI ein Bild generiert und damit den renommierten Sony World Photo Award gewonnen und den dann abgelehnt. Ein KI-Bild wäre eben kein richtiges Foto. Aber wessen Schöpfung ist es und wessen geistiges Eigentum? Und sind diese Dinge überhaupt klar? Darüber hat Daniel am Donnerstag mit Boris gesprochen.
Boris, wenn du mit einer KI arbeitest, wer ist der eigentliche Schöpfer? Du oder die KI?
Wenn ich mit der KI arbeite, betrachte ich mich als Schöpfer. Denn ich benutze die KI manuell und relativ komplex. Das heißt, ich kann nachweisen, dass ich einen großen kreativen Anteil daran habe und dass der so groß ist, dass ich wie ein Regisseur alle Entscheidungen getroffen habe. Ich kann aber auch die Augen zumachen, 3 Wörter eintippen und auf Generate klicken und dann kriege ich auch ein Ergebnis. Dann werden aber alle Entscheidungen von der KI getroffen und nicht von mir.
Es geht ja noch einfacher. Viele von diesen Plattformen geben dir ja sogar diese 3 Wörter, den sogenannten Prompt, auch noch vor. Es gibt also ganz verschiedene Arten für Mensch und Maschine da zusammenzuarbeiten oder für Menschen mit der KI zu arbeiten.
Also im Verhältnis Kreativität zwischen Mensch und Maschine sehe ich momentan 4 Optionen. Die eine ist die ich vorher beschrieben habe. Ich treffe als Kreativer die ganzen Entscheidungen und bestimme ganz klar, in welche Richtung es geht. Oder ich kenne mich nicht so gut aus in der Bedienung, habe aber dann doch ein bisschen mehr Ahnung und dann ist mein Anteil vielleicht 60 und das, was ich nicht weiß, wird von der KI gefüllt. Oder es ist umgekehrt. Ich habe wenig Ahnung und dann zieht die KI mich hinter sich her. Irgendwann könnte es auch eine Form von autonomer KI geben, die alle kreativen Entscheidungen selber trifft. Das sind wir aber noch nicht.
Diese verschiedenen Möglichkeiten, mit der KI zu arbeiten, von ich drücke nur einen Knopf bis hin zu ich lasse mich von der KI mehr oder weniger da durchführen durch den kreativen Prozess. Kannst du das vergleichen mit Dingen, die es vielleicht bisher gibt, vielleicht auch mit deiner Disziplin, der Fotografie?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann eine Kamera vollautomatisch benutzen oder ich kann jedes kleine Detail manuell einstellen. Und dann gibt es wieder einen Unterschied, wenn ich jetzt alles vollautomatisch benutze oder ich habe eine alte Polaroid. Ist das gute Bild jetzt einfach ein Glücksfall oder ist das gute Bild gekonnt und wiederholbar?
Es gibt ja immer wieder, sag ich mal, so Abgrenzung und Absetzungsbewegungen. Die Eltern einer Freundin von mir, da war er Kunstmaler, sie war Fotografin und er hat eigentlich immer gedacht, das, was sie macht, ist keine richtige Kunst. Was sagst du, ist Kunst mit KI, ist das Kunst?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man es als Werkzeug benutzt, dann ist es eins wie jedes andere und dann hängt es davon ab, was die Intention des Künstlers, der Künstlerin ist. Aber diese Kämpfe zwischen verschiedenen Generationen von Techniken, die gab es schon immer. Also mein Lieblingszitat zum Verhältnis zwischen Malerei und Fotografie ist das von Baudelaire, der damals gesagt hat, die Fotografen wären nur die gescheiterten Maler, die zu faul wären, sich richtig anzustrengen. Genau das sagen heute die Fotografen über die KI-Künstlerin.
Bist du ein Paria in deiner eigenen Zunft?
Ich liebe ja Fotografie und ich liebe auch die Promptografie, wie ich es nenne. Und ich mache jetzt seit irgendwie fast einem Jahr das Gleiche, auch in Vorträgen, in der Vermittlung. Und man hat mir schon alles Mögliche genannt. Ja, ich sage, am Anfang war ich dann auch für die Berufsfotografen ein Brandbeschleuniger, der den Leuten zu viel erzählt. Und durch die Ablehnung des Sony Awards wurde ich jetzt auf einmal zu so einer Mutter Teresa für Analogfotografie. Und ich bin eigentlich immer noch der Gleiche.
Das Foto, was du gemacht hast für den Sony Award, das ist ja großartig. Du hast damit einen Preis gewonnen, den du dann prompt wieder abgelehnt hast. Das ist ein promptografisches Foto. Wie würdest du das nennen?
Ich nenne es Promptografie, weil Fotografie arbeitet mit Licht und KI-generierte Bilder arbeiten mit Prompts. Das kann ein anderes Bild sein, das kann ein Text sein, aber Prompt ist etwas, was den Generierungsprozess anschiebt. Und was ich daran mag, ist, dass es eben wirklich klar macht, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Und ich kann mit Promptografie auch Bilder erzeugen, die sehen aus wie Zeichnungen, wie Malerei. Die können als 3D-Objekte ausgedruckt werden oder irgendwann Musik sein.
Jetzt ist das wirklich ein großartiges Bild, was du da gemacht hast. Würdest du gerne einen Preis dafür bekommen, aber als das, was es ist, eben nicht als Foto, sondern als Prompto?
Habe ich ja schon bekommen, indem es auf dem Titelbild vom Guardian war und in der New York Times abgedruckt. Das ist doch ein toller Preis.
Eine rechtliche und oder ethische Frage, die jetzt viel diskutiert wird, ist, die KI erzeugt irgendwelche Bilder mit mehr oder weniger Arbeit der Menschen. Das Material, was die KI aber nimmt, um das überhaupt zu können, also das Trainingsmaterial, das haben ja Künstlerinnen und Künstler, Fotografinnen, Fotografen und so weiter irgendwann mal erstellt. Und das wurde dann einfach so benutzt, um die KIs zu trainieren und zu verbessern.
Na gut, also wenn wir über das Trainingsmaterial reden, gibt es ein großes Problem, dass all diejenigen, die im Trainingsmaterial drin waren, zu Beginn nicht gefragt wurden, ob sie das wirklich möchten, ob sie möchten, dass ihre Schöpfungen Trainingsmaterial werden. Das ist aber schon in der Klärung. Also viele Plattformen sind dabei, dieses Trainingsmaterial ethisch zu machen, den Kreativen Möglichkeiten zu geben, zu sagen, ich will dabei sein oder ich möchte nicht dabei sein. Problematischer ist hier die Möglichkeit, dass man dem User ja auch die Möglichkeit gibt, Bildmaterial hochzuladen, das weiterzuverwenden und das wird keiner kontrollieren. Und woher der User das Bild hat, ob er das irgendwie von der Webpage von anderen runtergenommen hat oder nicht, das weiß nur er.
Was glaubst du, gesellschaftliche Kämpfe wird es immer geben, aber werden sich die juristischen Dimensionen vielleicht auch weltweit klären, wenn ich irgendwann mit KI einen Film machen kann, dass ich vorher weiß, ist das mein Film oder kommen dann die Macher der Software und sagen, wir wollen hier aber ein paar Tantiemen abhaben?
Ich gehe davon aus, dass es irgendwann geklärt sein wird, ja, vielleicht nächstes Jahr.
Die nächste Ausstellung von Boris Eldachsen ist nicht ganz in unserem Sendegebiet, aber vielleicht sind Sie ja ab dem 27. Juli mal in Augsburg. Dort zeigt die Galerie im Höhmann-Haus die Ausstellung Triggerwarnung. Gezeigt werden KI-Arbeiten, die sich mit Kriegstraumatisierten in den 40er Jahren in Deutschland beschäftigen.
Geistesblitze haben, das macht uns glücklich. Und zwar deutlich glücklicher, als wenn wir uns ein Ergebnis nach und nach rational erarbeiten. Weswegen Sven und ich übrigens es ablehnen, Dinge rational zu erarbeiten. Ja. Vielleicht kommt eines Tages auch
Arbeiten nervt sowieso.
Genau, vielleicht kommt eines Tages auch mal ein Geistesblitz. Aber warum ist dieses Gefühl so besonders? Und warum hat die Evolution es ausgerechnet für diese Geistesblitze bereitgehalten? Und warum verzweifeln so viele Menschen und sagen, ich kann einfach mir nichts ausdenken, ich bin irgendwie gar nicht so der kreative Typ? Das besprechen wir mit einem sehr kreativen Typen, nämlich Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Magnus.
Morgen, Magnus.
Ich grüße euch. Morgen aus Tübingen.
Du, vielleicht mal ganz kurz Definition. Dieses, was wollte ich nochmal hier in diesem Zimmer? Ah ja, ist das schon Geistesblitz? Oder? Das habe ich nämlich öfter. Und es fühlt sich jedes Mal geil an. Deswegen bin ich ins Wohnzimmer. Oder geht es da wirklich um die Großen?
Sagen wir mal, wir sprechen mal hier von basalen Gedächtnisfunktionen. Nein, das ist es noch nicht. Wir sprechen über die großen Dinge. Wir sprechen darüber, dass du irgendwann über die Heureka-Momente, über die Momente, wo du dann hinterher nackt durch Syrakus läufst, weil du gerade die Gesetze des Auftriebs angeblich entdeckt hast. Über die Momente, wo du plötzlich denkst, ach so, wo du wirklich plötzlich Dinge zusammenbringst, die du vorher nicht zusammengebracht hast und du hast es gar nicht versucht.
Okay, jetzt, also dass man, wenn man ein Problem lösen will oder das erste Mal etwas aufstellen will, wie die Gesetze des Auftriebes in Syrakus oder so, dass man sich dann sehr freut, das ist klar. Aber du sagst ja, es ist noch ein Stück mehr. Es ist ein ganz bestimmtes Geistesblitz-Glücksgefühl, ein Glücksblitz.
Es ist ein anderer Weg dahin. Es gibt auf der einen Seite den klassischen Weg der Analyse. Also das ist unser Bewusstsein und wir haben ein Problem und wir versuchen Dinge zusammenzubringen. Wir analysieren etwas. Das ist sozusagen die volle Kontrolle. Mhm. Und wenn wir diese volle Kontrolle ablegen, und da gibt es Tricks, diesen Zustand zu erreichen, aber wenn wir eben einfach nur frei assoziieren, wenn ich überhaupt nicht versuche, irgendein bestimmtes Problem zu lösen, wenn ich einfach nur die Gedanken schweifen lasse, dann kann es sein, dass ich, also wenn ich das Bewusstsein sozusagen in Urlaub schicke, wirklich, das analytische Bewusstsein, dann arbeitet unser Gehirn ja trotzdem weiter. Und dann gibt es eben, man kann das sogar beschreiben, das nennt man Default Mode. Das ist sozusagen ein Grundeinstellungsnetzwerk, was im Gehirn aktiv ist, wenn kein Input von außen kommt. Wenn das Gehirn einfach mit sich selber beschäftigt und frei assoziiert. Und dann kommen genau diese Momente, wo du denkst, genau, etwas, wo du ewig nachgesucht hast und plötzlich hast du die Lösung, ohne es versucht zu haben.
Ich vermute, also Sven und ich, muss man ja sagen, wir lösen ja keine Probleme, wir pflegen sie ja. Aber ich vermute, dass ein ähnliches Glücksgefühl beschleicht mich zum Beispiel manchmal, wenn ich irgendwas schreibe und ich habe eine geniale Idee wie der Charakter hier oder für den Schauplatz dort oder so. Ist das was Ähnliches, wenn man einfach sozusagen, wenn man nicht weiß, was das Gehirnnetzwerk macht, aber dann präsentiert das einem eine, wie man in dem Moment empfindet, geniale Lösung?
Ja, du musst halt einfach nicht nach der Lösung suchen. Du suchst ja sowieso unterbewusst nach der Lösung, weil dich das irgendwie umtreibt. Und dann findest du es irgendwann. Und du findest es eben, indem du nicht aktiv danach suchst.
Mhm. Beim Duschen, auf dem Klo, beim Spazierengehen.
Oder noch besser beim Einschlafen. Beim Einschlafen ist dieser Zustand bist du diesem Zustand am allernächsten. Das Problem ist nur, im nächsten Moment schläfst du ein. Und dann, Moment, schläfst du ein und dann sind die Gedanken irgendwie weg. Dann wachst du irgendwie auf mit dem Gedanken, dass du eine geniale Idee hattest, aber die Idee ist weg. Und das hat Albert Edison, dieser geniale Erfinder, ich glaube, es gab in der Geschichte der Menschheit nie jemand mit mehr Patenten, also der mit dem Telefon, der Glühbirne, mit der Filmkamera und so weiter, der hat dafür eine geniale Lösung erfunden, diese Gedanken festzuhalten, festzunageln. Der setzte sich in einen Sessel, also wir sind sowieso alle ständig übermüdet, du setzt dich bequem in einen Sessel und dann döst du weg und schläfst ein. In dieser Wegdösephase hast du genau diesen Zustand, in dem du große Chancen hast, brillante Ideen zu haben. Und dann hat er verhindert, dass er einschläft, indem er irgendeinen Gegenstand in der Hand hatte.
Ja.
Und in dem Moment, in dem er einschlief, entspannte die Hand. Und der Gegenstand fiel runter, es machte Plong und er war wieder wach. Und den Gedanken, den er in dieser Phase hatte, den hatte er dann noch. Und genau so kann man es versuchen. Das haben tatsächlich, das ist ein uralter Gedanke, ne? Edison ist, glaube ich, schon tot.
Ich glaube auch.
Das ist ein uralter Gedanke und das haben Wissenschaftler mit 1000 Probanden versucht nachzuvollziehen. Und sie haben nachvollzogen, dass es geht.
Okay, und wann
also setzt euch,
Wir setzen uns hin, das ist ja auch mal der Trick für Sekundenschlaf, ne? Für so ein Mininap. Also auf die Couch legen, Schlüsselbund in die Hand und wenn das runterfällt, dann wacht man gleich wieder auf.
Das ist 80 genau
Prozent, ja, aber 80% der Gedanken, die ich dann habe, war scheiß Schlüssel. Aber egal.
Moment, aber wenn es 80% schlechte Gedanken sind, bleiben ja 20 übrig. Ja. Und für die 20 lohnt sich das Verfahren.
Wann hattest du deinen letzten Geistesblitz?
Ich hatte wirklich einen Geistesblitz vor 3-4 Tagen. Wir hatten ja über einen Gedächtnisausfall geredet und ich habe mich intensiv damit beschäftigt, was da passiert ist, und ich kam meine Symptome nicht zusammen. Ich hatte damals ein Gegenwart, also bei mir im Gehirn ist für 12 Stunden eine bestimmte Funktion, die sogenannten Seepferdchen, ausgefallen. Okay, aber die Symptome waren, mein Gegenwartsgedächtnis war intakt und altes Wissen hatte ich auch und den vorletzten Gedanken und den drittletzten fand ich nicht mehr.
Darüber haben wir in der Sendung auch gesprochen. Also die Leute, die, jetzt, die ein gutes Gedächtnis haben, erinnern sich.
Genau. Und jetzt habe ich, das passte alles irgendwie nicht zusammen. Und ich habe viele Gespräche mit Wissenschaftlern geführt und es passte alles nicht. Und vor 3 Tagen hatte ich plötzlich, Moment, das passt ja wunderbar. Jetzt muss ich das aber, also dieser Gedanke hat den Wachheitstest schon überstanden. Also ich bin jetzt wach und halte es immer noch für richtig und ziemlich gut. Aber ich muss jetzt noch mit ein paar Experten reden, ob das plausibel ist, bevor ich euch irgendwas sagen kann. Aber Ich glaube tatsächlich, ich hatte einen guten Gedanken.
Magnus Heyer glaubt, er hatte einen Geistesblitz. Ob zu glauben, dass man einen Geistesblitz hat, genauso im Gehirn gut ist, wie einen Geistesblitz zu haben, das besprechen wir ein andermal, denn jetzt ist unsere Zeit um. Aber wie immer war es sehr schön, Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer auch am Pfingsten in seinem Urlaub zu stören.
So, dann leg dich wieder hin und nimm Schlüssel in die Hand. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Herr Finger, wann warst du das letzte Mal in der Geisterbahn?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, aber es war auf jeden Fall präpandemisch, sagt man, glaube ich, heutzutage. Ja.
Geisterbahn bin ich auch lange nicht gefahren, aber Horrorfilme gucke ich immer wieder und am liebsten die, die so harmlos daherkommen und dann auf einmal diese fiesen Schreckeffekte haben. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir das antue, aber da steckt was dahinter. Und wir wollen rausfinden, was denn dahinter steckt. Warum empfinden wir Angst und Schrecken auf eine seltsame Art und Weise dann doch irgendwie als positiv? Das besprechen wir jetzt mit dem Biopsychologen Peter Walschburger von der Freien Universität Berlin. Wunderschönen guten Morgen, Herr Walschburger.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Walschburger. Es ist, glaube ich, nicht bei allen Menschen gleich, aber jetzt nehmen wir mal die, die sich wirklich super freuen, dass sie geschockt werden im Film oder in der Geisterbahn, vielleicht auch noch mit einem echten Erschrecker, der sie dann rüttelt und so weiter und so fort. Warum kann das angenehme Empfindungen machen?
Naja, zunächst muss man eigentlich schon sagen, dass die Angst für den Menschen überlebensnotwendig war. Mhm. Das ist sozusagen im Hintergrund zu beachten. Aber wenn Sie schon gleich nach den unternehmungslustigen und reizhungrigen und auf den Abenteuerfilm bezogenen Menschen fragen, das sind eben Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen sich in einer sicheren Situation eigentlich wähnen. Und da werden wir Menschen ziemlich unternehmungslustig. Da kann uns sozusagen gar nichts schrecken, nicht alle, aber viele von uns, die Männer eher als die Frauen und die jugendlichen Männer ganz besonders. Das sind also große Unterschiede. Wir Menschen haben eine breite Spannweite, sodass also oft man den wissenschaftlichen Rat hört, Leute, passt auf, wir sind Angsthasen, oder die Lobpreishymne, die Menschen sind unglaublich unternehmungslustig, sie haben sich schließlich über die ganze Welt verbreitet. Und dazwischen spielt sich eine interessante Dynamik ab, die sich auch entwicklungspsychologisch widerspiegelt.
Erzählen Sie mal, entwicklungspsychologisch? Also,
wir kommen als Menschenkinder völlig unreif auf die Welt und sind absolut auf Sicherheit angewiesen. Das heißt also, ein bisschen pointiert gesagt, das Angsthasentum steckt uns in der Wiege. Mhm. Und das Allerwichtigste, was passieren muss, ist zunächst einmal ein Urvertrauen, also eine Sicherheit im Rahmen der Eltern, der Mutter. Da gibt es also ganz spezielle prägungsartige Vorgänge. Und wenn das halbwegs gelingt, dann passiert über den Entwicklungsprozess vom Kind bis zum jungen Erwachsenen eine laufende Erhöhung unserer Unternehmungslust. Dann werden wir immer erregungsbereiter. Und diese Erregungslust, die ist ein ganz wesentliches Element auch unserer Kultur geworden. Aber die passiert eben nur, wenn wir uns insgesamt einigermaßen sicher fühlen. Mhm,
okay, jetzt ist es so, also ich nehme jetzt mal mich als persönliches Beispiel, weil da kann ich am besten reinhorchen. Ich gucke gerne Horrorfilme, ich brauche aber keinen Adrenalinkick durch Bungee-Jumping oder so ein Firlefanz.
Ja, ja.
Bin ich noch normal, Herr Walschburger? Oder würde eigentlich normalerweise heißen, dass der immer den Kick sucht, egal ob jetzt mit Angst oder auch Endorphinen durch so körperliche Dinge?
Naja, die Geschmäcker sind da natürlich unterschiedlich verteilt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch auf Abwege gekommen sein könnten im Sinne von S-Bahn-Surfen oder von Bungee-Jumping, aber vielleicht sind sie auch aus dem Alter schon raus. Also der Höhepunkt dieser Unternehmungslust, der ist ja wahrscheinlich unterhalb ihres Alters jetzt so, also in der Pubertät und bei jungen Erwachsenen und speziell bei den Männern ausgeprägt. Man muss verstehen, dass ich in der Zeit die Kinder, die zunächst mal in der Sicherheit der Elternschaft sich wohlfühlen, langsam abnabeln. Ja, da werden die Geschlechtsdrüsen reif, da wird man einfach interessiert für das Neue und alles Alte und Sichere, das wird einem überdrüssig. Und in der Zeit hat man auch noch nicht viele Lebenserfahrungen, vor allem nicht viele negative Erfahrungen gesammelt. Man hat noch nicht eine auf den Deckel gekriegt, sozusagen, wenn man es ganz einfach sagt, nicht? Und da ist eine unbändige Lust, die Grenzen auszuprobieren und ein bisschen drüber wegzugehen. Und das mildert sich dann im Laufe der Zeit. Also junge Erwachsene erleben, dass Gefahren auch wirklich real sein können. Und dann lässt man das vielleicht. Und dann kommt es eher dazu, dass man auf der Couch sitzt und die Gefahren im Fernsehschirm verfolgt, wie da andere abgeschlachtet werden und so weiter.
Mhm. Ich könnte mir vorstellen, evolutionär betrachtet braucht es ja eine gewisse Balance. Man darf nicht zu ängstlich sein, sonst geht man gar nicht raus, findet nichts zu essen zum Beispiel und auch keine Partnerin oder einen Partner. Wenn man aber zu wagemutig ist, dann dann wird man wahrscheinlich selber gefressen. Was glauben Sie, wie sich das, also gesetzt den Fall, wir schaffen es, unsere Zivilisation zu erhalten. Was glauben Sie, wo das weiterhin gehen wird in den nächsten 10 bis 100.000 Jahren?
Oh ja, also Prognosen sind bekanntlich schwierig, vor allem.
Deswegen fragen wir Sie, weil dann können wir nichts falsch machen.
Aber ich kann eine sehr ermutigende Botschaft da senden. Das Leben ist ein dauernder Optimierungsprozess. Nur ist es natürlich so, deswegen wird das Leben wird nach vorne gelebt, wie das so schön heißt, und nach hinten erst verstanden, beziehungsweise nach hinten gewendet, sehen Sie ganz genau diese Optimierungsprozesse. Wir sehen, dass wir Menschen sogar überoptimal uns optimiert haben. Das heißt, wir sind dabei, durch unsere Erfolgsstories, vor allem im technischen, zivilisatorischen Bereich, uns selber auszurotten. Wir haben Atombomben erfunden, wir beuten die Natur aus und so weiter. Das sind sozusagen Überoptimalisierungen. Wir verhindern, dass andere Arten weiterleben können und so weiter. Aber das alles im Dienste unserer eigenen Optimierung. Das ist also Gefahr und Möglichkeit zugleich. Wenn wir es also schaffen, einigermaßen diese Dinge in den Griff zu kriegen und auch unsere Ängste mit hineinzunehmen, also unsere reale Sorgen, dass tatsächlich wir die Welt zu Ende bewirtschaften, nicht? Dann können wir in eine gute Zukunft blicken, weil wir die Möglichkeit haben, immer uns zu optimieren. Also der Evolutionsprozess läuft so, dass wir Nachkommen haben, die sich etwas unterscheiden von ihren Geschwistern. Und diejenigen, die am besten angepasst sind an die neuen Bedingungen, die sind am ehesten überlebensfähig, wenn man es jetzt mal ein bisschen verkürzt sagt. Deren Nachkommen sind wieder andere Menschen, die wieder besonders gut angepasst sind. Das heißt, es wird ein Optimierungsprozess da sein und das ist die Hoffnung. Mhm. Aber nach vorne kann man nie sagen, ob irgendein wild gewordener Potentat eine Atombombe einsetzt oder irgend sowas. Das ist leider die Zukunft, die ist ungewiss.
Die ist ungewiss und von der lassen wir uns überraschen. Über die Lust an der Geisterbahn und anderem Grusel sprachen wir mit dem Biopsychologen Peter Walschburger von der Freien Universität Berlin. Herr Walschburger, vielen Dank und einen schönen Pfingstsonntag für Sie.
Gerne, Ihnen auch.
Ach, was ich noch sagen wollte. Buh. Und hast du schon mal einen Geist gesehen?
Nee, ich glaube das in der Tat nicht in echt. Also nicht so, dass ich das. Ich hatte zwar das Gefühl einer Präsenz, ne? Aha. Aber das äußert sich eher so durch Gerüche.
Ach,
ja, erzähl. Dass ich also manchmal so denke irgendwie...
Es riecht nach Geist.
Nee, es riecht nach... Also ich habe dann den Geruch von meinem alten Herrn in der Nase zum Beispiel, von dem ich ja weiß, dass der schon lange nicht mehr da ist.
Ja.
Oder noch viel länger meine Oma. Ne, so dass man denkt, ach guck. Und dann hat man so ein Gefühl von, jetzt sind die gerade bei einem. Ich weiß nicht, ob es einfach nur eine Erinnerung ist oder so. Aber es ist immer positiv, es war nie negativ.
Sagen wir mal so, also ich halte es für eine... Also wenn es Geister gibt, dann halte ich es für einen der Vorteile am Geistsein, dass man eben nicht mehr riecht.
Ja, weißt du ja nicht. Also, weißt du, es gibt ja ganz viele dieser Pseudo-Paranormal-Activity-Investigator-Leute, also die so Sachen untersuchen, wo sie sagen, es gibt eben dann doch Gerüche.
Nee, du, pass auf, ich meinte jetzt einfach...
Ach, du meinst als Geist selber?
Wenn ich schon ein Geist bin.
Aber warte, in deinem Fall ist es doch dann so, dass du nichts mehr umschmeißen kannst.
Da bin ich anderer Meinung. Hast du schon mal vom Poltergeist gehört?
Ja, natürlich.
Ja. Man geht immer davon aus, dass die Leute ärgern wollen, indem die Dinge umschmeißen. Vielleicht sind es einfach nur Tolpatschige. Ja. Vielleicht sind es gar nicht Poltergeister, sondern Tolpergeister. Weil ich meine, stell dir vor, du hast keinen Körper mehr, du riechst, aber du kannst kein Deo benutzen. Das ist doch nicht gut.
Also alle jungen Leute können jetzt weghören, weil sie verstehen es eh nicht. Aber ich sag mal, diese ganzen Poltergeister, wie kommen die denn an neue Leute ran jetzt, wo es nicht mehr diesen Ameisenkrieg nach dem Testbild im Fernsehen gibt?
Ja, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber dieser Film, dieser Poltergeist-Film, das war keine Dokumentation.
Nee, also war schon Doku-Soap, oder?
Das war schon Doku-Soap.
Ja,
das war quasi, das war sowas wie Poltergeist sucht Frau, würde das heute heißen, bei RTL2 oder genau. So. Ja.
Oder Schwiegerpoltergeist.
Also sagen wir mal
oder
so,
was große Poltergeist-Promi-Dinner.
Was an dem Film ein bisschen verwirrend ist?
Was denn?
Also, wenn du jetzt ein Haus hättest und da sind komische Dinge und es spukt und eins deiner Kinder verschwindet im Fernseher, würdest du dann so viele Leute einladen, die in dein Haus kommen und ihnen erklären, komm mal hierher, hier spukt's? Das ist auch nicht so richtig vernünftig, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht richtig logisch.
Nicht richtig logisch.
Aber andererseits, weißt du, wenn auf einmal dein Kind im Fernseher verschwindet, dann weißt du ja auch nicht so richtig, was du tun sollst, außer erstmal den Fernseher auseinandernehmen. Ich meine, damals waren es ja noch Röhrengeräte, da hätte ein Kind ja reingepasst.
Also
heute ist es flach.
Ich würde mich einfach mal mit deiner Mutter unterhalten, weil die hat ja öfter mal ein Kind im Fernseher.
Ja.
Und da hat die bisher noch nie was unternommen. Du, vielleicht ist ihr das einfach nicht so wichtig.
Ich weiß noch so die ersten Male,
das
wenn ich dann
da im Fernseher. Ja, das habe ich öfter gesehen.
Als die Kids noch klein waren, war das halt voll toll. Die haben dann irgendwann mich mal im Fernsehen sehen dürfen. Ne, so, und dann waren
dürfen.
Die
total,
naja, die haben ja, als die klein waren, eigentlich nicht ferngesehen.
Ja,
aber dann gab halt mal so eine Gelegenheit. Mhm. Und dann haben die halt gewinkt und waren total sauer, dass ich nicht zurückgewinkt habe.
Also, weil ich sage, was ist denn los mit dir? Ich bin jedes Mal sauer. Du bist so ein arroganter Sack, immer wenn ich dich im Fernsehen sehe, winke ich.
Das stimmt gar nicht, du hast mich länger nicht gesehen. Ich stehe jetzt nur noch winkend da, einfach damit sowas nicht mehr passiert.
Das ist nicht wahr. Ich rufe gleich die Sendeleitung an.
Ja.
Aber eins möchte ich dich mal fragen. Ich habe ja auch 8,5 Jahre Fernsehen gemacht.
Ja.
Und ich bin ja kleiner als du und nicht so breit. Ich fand es schon unangenehm eng in diesen Kästen. Manche Leute haben ja noch so kleine Fernseher.
Ja, nee, in die gehe ich gar nicht rein.
Ach so.
Also bei mir ab 65 Zoll.
Ja, okay. Nee, das verstehe ich. Okay, dann ist meine Frage halt quasi schon beantwortet. Ja. Nee, ist auch einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, weil ich habe dann so Probleme gekriegt mit Wirbelsäulenstauchung.
Ja, wieso? Ist doch Breitband. Ist doch super für dich.
Hm? Meine Wirbelsäule ist doch nicht quer.
Nee, stimmt. Die ist
ja, verstehst du? Ich
meine Damen und Herren, würden Sie bitte zukünftig die Fernseher um, 90 Grad drehen und wieder anbringen.
Nee, ich bin ja nicht mehr im Fernsehen jetzt. Ist ja jetzt alles okay. Ja, ich meine, in diesen kleinen Radiogeräten, da fühle ich mich wohl, aber da sieht man ja auch nicht, dass wir jetzt wie so Kontorsionisten zusammengepackt. Also das Autoradio ist schon hart, aber hey,
ja,
einer muss den Job machen.
Weißt du noch iPod?
Alter. Ey, das war krass. Kannst du bitte deinen rechten großen Zeh aus meinem linken Ohr nehmen, Sven?
Natürlich.
Ah, danke.
Sehr gern.
Und wir haben schon öfters in dieser Sendung und tatsächlich auch zu Pfingsten über den Heiligen Geist gesprochen. Warum? Weil im Christentum das ja so ist, dass an Pfingsten der Heilige Geist ausgeschüttet wurde, über die Welt sozusagen, über uns gekommen ist. Das wollen wir diesmal nicht machen, weil man muss ja auch nicht immer das Gleiche machen. Mittlerweile müssten Sie es eigentlich verstanden haben.
Das wäre redundant und doppelt.
Das ist völlig, völlig richtig. Du kommst wohl von der Abteilung für Redundanzabteilung des RBB. So, wir wollen uns heute einer anderen Heiligen Geist-Idee hinwenden, und zwar der von der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Das ist für die einen im Prinzip so die Partei unter den Religionen. Ich würde sagen, es ist ein etwas für Leute, die eigentlich sonst keine Religion hätten. Viele Wissenschaftler glauben in Anführungszeichen, an das Spaghetti-Monster. Wir haben immer schöne Gespräche gehabt mit Menschen, die dieser Religion frönen. Und das soll jetzt auch nicht anders sein, denn wir wollen wissen, was das Spaghetti-Monster und der Heilige Geist miteinander zu tun haben. Und wir fragen Bruder Mario. Schönen guten Tag, Bruder Mario.
Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, schönen guten Morgen an alle. Ja, das fliegende Spaghetti-Monster hat, wir feiern ja das Piratendankfest in Anlehnung dessen. Und wer jetzt davon noch nichts gehört haben sollte, das wurde ja jetzt auch erst mal nachher wiederentdeckt. Ne? Und der Bruder Spaghettus, der war so nett und hat da sogar noch mal einen Vergleich gemacht zu diesem christlichen Fest und zu dem Piratendankfest. Und okay. Da ist natürlich beim Piratendankfest, ne, dass auf der Seite die tapferen Piraten nach der ersten erfolgreichen Kaperfahrt nach der Winterpause im Frühjahr beladen mit dem dringend nötigen Proviant für die Familie, mit Süßigkeiten für die Kinder, ganz wichtig, ne, und hübschen Kleidern und Schmuck für die Frauen und mit Rum- und Weinfässern für die Männer jubelt im Heimathafen begrüßt wurden. Und wer kann sich das dann nachher nicht verdenken, dass aus der Festivität dann nachher nicht das Piratendankfest wurde?
Völlig richtig. Das macht Sinn, hat jetzt aber noch nicht viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Oder ist das der in den Fässern sich befindet?
Ja, so in dem Sinne kann das sein. Also wir haben ja alle möglichen Heiligen. Ich habe gerade noch mal nachgelesen, Captain Igloo gehört nicht dazu. Vielleicht ist das noch nicht mal ein realer Mensch. Ne? Das muss man dann sehen. Aber durch bewusstseinserweiternde Substanzen womöglich, ne, ist da Menschen da nochmal was erschienen. Mhm. Wenn man hier guckt, das Pfingstwunder an sich, dass die plötzlich irgendwelche Sprachen konnten, da ist mir eingefallen, gerade eben, also kurz bevor wir das Gespräch gestartet haben, ist mir eingefallen, Moment mal, ich habe mal am Lagerfeuer diverse Biere zu mir genommen und habe mich dann mit einem Amerikaner unterhalten und dachte dann plötzlich, ich könnte Englisch.
Ach super, bei mir ist es immer so.
Richtig gut.
Ja, ich habe meine...
Englisch richtig, richtig gut.
Ja.
Und
war aber gar nicht so.
Der versteht mich.
Ah, okay.
Und hat auch geantwortet.
Gut, aber das ist jetzt ja noch nicht so wirklich die Erklärung der Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters. Vielleicht für alle, die es noch nicht so richtig gehört haben, mal so ein Elevator-Pitch für so eine Religion. Also stellen wir uns mal vor, jetzt stehen verschiedene Religionen zur Auswahl. Einer ist total unentschlossen. Wie würdest du dem eure Religion pitchen?
Ja, das Ganze ist ja, wir wollen ja hier als Weltanschauungsgemeinschaft durchgehen oder sehen uns als Weltanschauungsgemeinschaft gleichberechtigt zu den Religionsgemeinschaften mit dem Ziel der Förderung des evolutionären Humanismus. Und die Religionsparodie vom Spaghetti-Monster ist eben das Mittel, das Ziel zu erreichen. Mhm. Wir brauchen ja nicht noch eine Religion, sondern eher weniger Religion.
Aha. Wie siehst du das eigentlich, dass es also dann doch erstaunlicherweise Leute gibt, die der Kirche des Spaghetti-Monsters angehören, die das Ganze aber so ernst nehmen, dass ich fast gar nicht mehr sicher bin, ob die das als Parodie sehen?
Ja, ich kann ja nicht per se immer mit allen, weil wir im gesamten Bundesgebiet unsere Vereinsmitglieder verteilt haben. Jetzt kann ich natürlich nicht mit jedem Einzelnen immer mal irgendwie sprechen. Ich kenne ja auch nicht persönlich alle Menschen, die Mitglied sind.
Aber hast du das auch schon beobachtet?
Außerdem, Gott kennt alle.
Nein. Also mit allen, denen ich gesprochen habe, hat es so Sachen, also solche Tendenzen nicht gegeben,
okay,
dass jemand gesagt hat, ich nehme das für so ernst, dass es nicht mehr als Parodie zu und Satire zu erkennen
ist. Okay, Bruder Mario, an der Stelle, also was ist denn oder sind eure wichtigsten Kritikpunkte an den klassischen Religionen? Warum brauchen wir nicht noch mehr davon?
Ja, wir brauchen nicht mehr, weil wir, guck mal, sind für Freiheit zu, aber auch von Religionsgemeinschaften. Mhm. Ne? Also wir wollen keinem sagen, hör mal, du musst jetzt immer mal bei uns Mitglied werden oder so, soll jeder machen, was er will. Ne? Also das ist völlig jedem selber überlassen. Die Werte von Aufklärung und Humanismus sind uns ja eben sehr wichtig. Ne? Und wir brauchen unbedingt die Vollendung der Trennung von Kirche und Staat. Ne? Eine offene Gesellschaft, ne? Und verpflichtenden Ethikunterricht statt Religionsunterricht. Ne? Die Menschen sollen ja durchaus, gerade die jungen Leute, sollen ja durchaus hören, was für verschiedene Religionen es gibt. Ne? Ich meine, alle können nicht behandelt werden. Über 6000 Götter haben sich die Menschen schon ausgedacht. Ne? Und das fliegende Spaghetti-Monster ist nur eins davon. Und das sollen die schon gezeigt und bekommen, dass sie es kennenlernen, damit die nicht irgendeinem, sag ich jetzt mal, Rattenfänger auf den Leim gehen.
Das fliegende Spaghetti-Monster, wer sich für diese Religion entscheidet, hat immerhin das Recht, einen Nudelsieb auf dem Kopf zu tragen, wie es vielleicht auch Bruder Mayo ab und zu tut.
Da muss ich kurz unterbrechen mit dem Nudelsieb. Das ist leider irgendwie so gewesen. Das sind ja die Almisten. Der Nico Alm in Österreich, der hat das ja dann mal damals irgendwo auf seinen Führerschein bekommen, weil wir Piraten sind natürlich keine Geschirrständer. Wir tragen einen Piratenhut oder eine Bandana. Ein Tuch um den Kopf gewickelt, aber keine Nudeln.
Ich finde das so schön, total schön, dass es wie in jeder auch etablierten Religion auch da schon Grabenkämpfe gibt. Aber ihr seid ja tolerant und werdet euch schon einigen. Bruder Mayo, herzlichen Dank.
Nein, wir verstehen uns gut mit den Österreichern. Ne? Mit denen habe ich öfters auch zu tun. Ganz liebe Leute.
Wunderbar. Ja, wunderbar. Und genau passend dazu Bilderbuch mit Maschinen. Österreicher, ganz liebe Leute. Bruder Mayo, vielen Dank.
Ja.
Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, leben in einem Panikzeitgeist. Das problematisiert der Tagesschausprecher, Grimme-Preisträger, Autor und Nahostexperte Konstantin Schreiber in seinem neuen Buch Glück im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe. Woran er das festmacht und viel wichtiger, wie wir das vielleicht ändern können und auch optimistisch bleiben, das hat Daniel gestern mit ihm besprochen.
Guten Morgen, Konstantin. Sag mal, schlechte Nachrichten gab es ja schon immer. Was hat sich da aus deiner Sicht verändert?
Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe da mit meinem Vater, der jetzt 86 wird, auch mal lange drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, Mensch, sind denn die Nachrichten wirklich schlechter geworden? Und er sagte so, nee, also schlechte Nachrichten gab es schon immer. Und ich glaube, er hat auch recht. Also das Ozonloch gab es auch schon in den 90ern und Kuba-Krise gab es früher, Atomwaffenbedrohung war im Kalten Krieg ja auch permanent da. Also eigentlich waren die Nachrichten früher nicht besser. Was sich schon geändert hat, also das sagt mein Vater und das nehme ich auch so wahr, ist, dass halt die Nachrichten so permanent auf uns wirken. Ne? Also natürlich durch Smartphones, durch Social Media, ist es jetzt nicht mehr so, dass man auch mal eine Pause davon bekommt, so wie wenn man früher mal den Fernseher abgeschaltet hat oder die Zeitung zur Seite gelegt hat, sondern ich krieg's halt permanent mit. Es kommt auch direkt in meine Komfortzone zu Hause, wenn ich unterwegs bin in der Freizeit. Also dadurch wirkt es auch viel näher, viel bedrohlicher, glaube ich. Und das hat schon echt einen starken Effekt. Also bei mir merke ich das oder habe ich das gemerkt. Und auch so, wenn man Untersuchungen und Studien sich anschaut, da gibt es ja diese Umfragen, dass gerade junge Menschen echt verzweifelt sind, häufiger depressiv, sogar suizidgefährdet sind als früher. Auch da sagen viele Forschende mittlerweile, dass es der Einfluss ist dieser Dauerbeschallung durch digitalen Konsum und soziale Medien.
Jetzt gibt es ja vielleicht mit dem Ukraine-Krieg, der praktisch vor unserer Haustür stattfindet und auch mit dem Klimawandel, der alle betrifft, vielleicht schlichtweg Bedrohungen, die viel unmittelbarer sind, oder?
Ich bin jetzt ja noch 43, werde jetzt 44 in ein paar Tagen und ich kann mich so an die deutsch-deutsche Teilung zum Beispiel, also wenn es jetzt um die räumliche Entfernung geht von Bedrohungen, echt noch erinnern. Also ich bin damit ja noch aufgewachsen und da ging es ja wirklich, also ich bin auch nach Berlin gefahren zu Zeiten der Teilung über diese Transitkorridore. Wir wurden da kontrolliert. Wir haben in Berlin auch erlebt, wie unmittelbar da die Bedrohung war, dass man ja nie wusste. Also das war realer als irgendwas sonst. Also da kann ich mich schon dran erinnern. Also insofern ist das wirklich eine große Frage. War das jetzt weniger schlimm als Dinge heute? Da tue ich mir schwer mit, das irgendwie in Relation zu setzen. Und ich nehme jetzt auch die Klimakrise sehr ernst und ich nehme auch andere Bedrohungen und Probleme sehr ernst. Trotzdem frage ich mich, sondern ich habe recherchiert und mit vielen Psychologen und Neurowissenschaftlern darüber gesprochen. Bringt es denn etwas, wenn man permanent sich Sorgen macht? Und da ist die Antwort aus der Psychologie doch relativ klar. Nein, es macht uns nicht kreativer und offener für Problemlösungen, wenn wir verängstigt sind. Also insofern ist es gut und richtig, auch mal andere auf andere Gedanken zu kommen. Darum geht es mir ja. Es geht ja nicht darum zu sagen, ich nehme Probleme nicht ernst, sondern wie gehe ich denn so damit um, dass ich nicht emotional vor die Hunde gehe und möglichst offen gleichzeitig noch bin für Problemlösungen. Und da, wie gesagt, ist es recht deutlich, was Expertinnen und Experten sagen, dass es nämlich gut ist, hin und wieder auch mal, also Hobbys haben ihre Berechtigung und auch umzuschalten hat seine Berechtigung, weil der Mensch kreativer und leistungsfähiger wird, wenn er nicht nur verängstigt und verzweifelt ist.
Heißt es, wir müssen jetzt von den Menschen erwarten oder dürfen von den Menschen erwarten, dass sie Nachrichten anders konsumieren oder sind vielleicht wir Journalistinnen und Journalisten in der Pflicht?
Das ist eine abendfüllende Frage. Ja, weil ich da auch tatsächlich auch von Kolleginnen und Kollegen jetzt im Zuge dieses Buches sehr viel drauf angesprochen wurde und da viel diskutiere. Also auch wenn ich jetzt in meinem Buch Glück im Unglück schildere, also die Ausgangssituation war ja, dass ich selber gemerkt habe, diese vielen schlechten Nachrichten, die ich teilweise vorlese, schlagen mir wirklich aufs Gemüt. Das war ja so der Anlass, sich damit wirklich zu beschäftigen. Auch wenn ich das bei mir selber festgestellt habe, bin ich skeptisch zu sagen, wir machen zum Beispiel die Nachrichten besser, weil die Welt so schlecht ist. Sprich, also eine bunte Meldung in der Tagesschau. Oder ich finde konstruktiven Journalismus interessant und gut, aber es passt nicht in jedes Format. Also ich finde auch da wieder in Nachrichtensendungen funktioniert das in 1,30 Beiträgen, glaube ich, nicht besonders gut. Das kann in Magazinsendungen ganz anders aussehen, zum Beispiel. Ne? Oder auch in Zeitungen, wo man mehr Fläche hat und auch ein breiteres Portfolio irgendwie darbieten kann. Also deswegen lässt sich das pauschal, glaube ich, so gar nicht unbedingt sagen. Ich finde sicherlich das, also oder ich beobachte das. Das habe ich jetzt, da gibt es keine wirklichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu, die ich gefunden habe, aber ich beobachte schon und ich glaube auch da durch den Einfluss von sozialen Netzwerken, dass in Überschriften zunehmend mit Zuspitzungen und mit Superlativen gearbeitet wird und in so einer Art Aufmerksamkeitsökonomie damit gearbeitet wird, wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, das tut einem öffentlichen Diskurs und der Darstellung von Problemen häufig nicht gut. Ne? Also wenn immer mit Worst-Case-Szenarien auch so, ich finde, schon teilweise Angst geschürt wird. Ich vermisse da manchmal eine etwas objektivere und weniger aufgeschreckte Debattenkultur.
Jetzt gibt's von dir nicht nur das Buch zu lesen, sondern man kann dich auch in der Elbphilharmonie live sehen. Was erwartet die Menschen, die dich dort besuchen?
Ja, das also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich schildere eher in meinem Buch, dass ich zum Beispiel durch das Klavierspielen, was ich als Jugendlicher sehr intensiv betrieben habe und jetzt wiederentdeckt habe, dass ich dadurch ein Stück weit glücklicher geworden bin in Zeiten von schlechten Nachrichten. Und das hat ein Konzertveranstalter in Hamburg mitbekommen und hat auch gesehen, dass ich da online was gepostet habe, wie ich Klavier spiele. Kurzum, der hat dann jetzt gesagt, das muss irgendwie auf die Bühne in der Elbphilharmonie. Also da spiele ich jetzt Klavier am 9. Juni. Aber nicht nur das, also es ist auch ein Talk mit Gästen zum Thema, wie wird man glücklich und resilient in Zeiten des Unglücks. Infotainment auch, also wir erklären wissenschaftlich, was passiert da im Gehirn, wie kann man glücklich und resilient sein, trainieren. Also ein Abend, wo die Menschen anschließend glücklicher und informierter rausgehen sollen, als sie vorher reingekommen sind.
Über sein Buch Glück im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe, hat Daniel mit dem Journalisten Konstantin Schreiber gesprochen. In der Elbphilharmonie können Sie ihn am 9.6. erleben und lernen, wie Sie resilienter und glücklicher werden. Na, viel Spaß dabei. Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Geist.
Das ist völlig richtig. Und ich müsste jetzt die Anmoderation parat haben. Ist das richtig,
Sven? Ich kann einfach machen. Im Nordosten Brasiliens trieb, das haben Sie mitgekriegt, liebe Hörerinnen und Hörer, bis vor kurzem ein Geisterschiff der ganz besonderen Art umher, nämlich ein ehemaliger Flugzeugträger. Also kein kleines Bötchen der französischen Marine übrigens. Das große Problem: er enthält Asbestplatten und wurde versenkt. Was das für Probleme mit sich bringen wird, das besprechen wir jetzt mit dem Chemieexperten aus dem Bereich Meeresschutz von Greenpeace, Manfred Santen. Wunderschönen guten Morgen, Herr Santen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Santen, erzählen Sie uns, was genau war das für ein Flugzeugträger da vor der brasilianischen Küste?
Der Flugzeugträger, der wurde in den 50er Jahren gebaut für die französische Marine und ist dann 2000 von den Brasilianern gekauft worden, wurde mehrfach saniert und 2016 haben sie dann festgestellt, dass sie den Flugzeugträger doch nicht mehr so modernisiert kriegen, dass er einsatzfähig bleibt. Und seitdem irrt das Schiff herum, kann man sagen.
Okay, also das heißt, ohne Anker quasi trieb es oder war es irgendwo festgelegt und wurde doch noch bewegt?
Na, es war schon einige Jahre in Rio de Janeiro, dort in der Marinebasis. Mhm. Aber im 2021 ging das so langsam los, dass Brasilien das Schiff loswerden wollte, hatte dann einen Vertrag gemacht mit einer türkischen Abwrackfirma, dann wurde das Schiff auf die offene See geschleppt. Als der Vertrag dann unterzeichnet wurde, ging es in Richtung Mittelmeer. Kurz vor Gibraltar hat die türkische Regierung dann gesagt, nee, ihr kommt hier nicht her, wir wollen euch nicht haben, wegen zu vieler Schadstoffe an Bord. Dann musste das Schiff zurückgeschleppt werden Richtung Brasilien. Dann hat die brasilianische Marine gesagt, nee, ihr könnt hier nicht mehr anlegen, das sind uns zu viele Schadstoffe an Bord.
Ist uns aufgefallen.
Seitdem, ja. Und seitdem trieb das Schiff quasi tatsächlich natürlich mit Begleitung von Schleppern auf dem offenen Meer herum. Und dann wurde irgendwann die Entscheidung getroffen, es ist sinnvoller, das Schiff zu versenken, als es weiter treiben zu lassen.
Das ist doch, also jetzt habe ich zwei Fragen. Erstens, ja. Wem gehörte das zu dem Zeitpunkt, als diese Entscheidung getroffen wurde?
Der brasilianischen Marine.
Okay, und ist das etwas, was legal ist? Also gibt es da überhaupt gar keine Regelungen und Gesetzmäßigkeiten? Ich weiß, es gibt dann so ein Hoheitsgebiet und so weiter und so fort, aber warum kann man ein schadstoffbelastetes Schiff einfach in den Meeren der Welt versenken?
Das ist eine gute Frage. Also das werden verschiedene internationale Rechtsabkommen damit gebrochen. Es gibt die Basel-Konvention, die verbietet, dass Schadstoffe überhaupt exportiert werden. Wenn man weiß, dass so viel Asbest wie in dem Fall da drin ist in dem Schiff, dann darf man das nicht einfach irgendwo hinbringen, geschweige denn einfach wieder zurück. Ne? Da gibt es ein Abkommen. Dann gibt es die Stockholm Convention, die besagt, dass polychlorierte Biphenyle, die in großen Mengen auf dem Schiff vorhanden sind, in den Anstrichen, nicht einfach ins Meer freigelassen werden dürfen. Und dann gibt es noch die London-Konvention, die sich mit Schwermetallen befasst und so weiter. Also es gibt verschiedene internationale Rechtsabkommen, die dort gebrochen werden.
Okay, jetzt ist das Ding versenkt worden. Welche Auswirkungen könnte das denn haben auf die Umwelt?
Wir beschlagnahmen Brasilien am besten erstmal.
Naja, es sind immerhin, das Schiff ist ganz schön groß, ne? 260 Meter lang, 50 Meter breit. Da befinden sich über 700 Tonnen asbesthaltiges Material auf dem Schiff, ein paar hundert Tonnen PCB, dann natürlich Betriebsflüssigkeitsreste, also Öle und Treibstoff und so weiter. Das ist für die Organismen in 5000 Meter Tiefe eine hochgradige Gefährdung. Wir wissen ja gar nicht so richtig, wie es da aussieht in dieser Tiefe. Das ist schwer zu erforschen. Aber wir wissen schon, dass dort noch eine Vielfalt an Organismen lebt, die sicherlich mit Sicherheit geschädigt werden durch diese Unmengen von Stahl, Schwermetallen und Flüssigkeiten.
Mit Sicherheit. Wissen wir denn, wie Asbest dort unten wirkt? Denn das ist ja in der Regel vor allem dann schädlich, wenn man es einatmet. Das ist ja unter Wasser in der Form nicht möglich, zum Glück.
Genau. Die Asbestfasern, die sind am schädlichsten, wenn wir die, also Menschen oder Säugetiere, sie einatmen. Und dann können die Lunge schädigen. Das wird unter Wasser nicht das große Problem sein. Mhm. Aber über die nächsten Jahre, Jahrzehnte werden diese asbesthaltigen Materialien natürlich gelöst und dann schwimmen dann im Meer herum und landen irgendwo an.
Und sind dann als Staub.
Ja, wenn sie dann trocknen, dann haben sie den Asbeststaub. Und das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Ja, genau. Und dann entsorgen wir das und zweifel mit unseren Lungen, was die brasilianische Regierung nicht irgendwie per Geld entsorgen lassen wollte. Kann man die jetzt irgendwie dafür haftbar machen? Gibt's da, kann man mehr machen, als in der UN eine Resolution darüber zu verabschieden, wie schlimm das alles war?
Nee, leider kann man nicht viel mehr machen. Ne? Also man kann territorialen Gewässern kann Brasilien Entscheidungen treffen. Da kann man natürlich sagen, das bricht das internationale Recht und so weiter, aber es gibt eben nicht diese Verfolgungsmöglichkeiten, diese rechtlichen Verfolgungsmöglichkeiten.
Tja, über ein Geisterschiff mit problematischen Folgen für die Umwelt sprachen wir mit dem Chemieexperten aus dem Bereich Meeresschutz von Greenpeace, Manfred Sanden. Herr Sanden, vielen Dank und trotzdem schöne Pfingsten für Sie.
Ich danke Ihnen, ja, schöne Pfingsten.
Danke, ciao.
Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Ein Geist.
Ein Geist ist mir begegnet. Es war um Mitternacht. Die Stimme klang sehr gruselig und nicht besonders sacht. Er stand vor meiner Türe, streckt aus die dürre Hand. Ich gab ihm dann 2 Euro und Flaschen
für den Pfand.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2/1.